Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute geht es um das Thema Selbstliebe. Ich glaube, jeder Mensch hat Momente, wo man an sich zweifelt, wo man gestresst ist, nicht zufrieden ist mit sich. Es gibt Probleme bei der Arbeit, in der Beziehung oder man fühlt sich nicht schön genug, was auch immer. Die Folgen sind Selbstzweifel und im schlimmsten Fall können da auch richtig psychische Probleme resultieren. Und darüber wollen wir heute sprechen, wie man damit am besten umgeht. Zu Gast ist bei mir Ulrike Scheuermann. Sie ist Diplompsychologin, Selfcare-Expertin und Sachbuchautorin. Sie ist der Meinung, Selbstliebe ist die beste Medizin. Was genau sie damit meint, das erklärt sie uns jetzt. Hallo Ulrike, liebe Frau Scheuermann. Wir kennen uns ja privat, deswegen duzen wir uns. Aber vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
Hallo Yael, ich freue mich schon.
Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal einen Podcast zu so einem Thema gemacht, was so um einen selber kreist, nämlich um das Thema Selbstfürsorge. Und heute gehen wir einen Schritt weiter und da geht es um das Thema Selbstliebe. Das hört sich ja ganz schön egozentrisch an, oder?
Ja, eigentlich ist es nicht egozentrisch, aber viele denken erstmal so, genauso wie bei Selbstfürsorge. Und Selbstliebe ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Basis, um dann auch mit anderen Menschen gut im Kontakt zu sein. Also gar nicht egoistisch.
Okay, was ist der Unterschied von Selbstfürsorge und Selbstliebe?
Also Selbstliebe ist eher das Gefühl, was man zu sich selbst hat. Und das ist ein, ja, man könnte es beschreiben, sanft, liebevoll, nachsichtig, mit Fehlern oder mit Unperfektheiten, verzeihend, mitfühlend. Und man ist eben gut im Kontakt mit sich selbst. Das ist ja eher ein Gefühl, kann man so beschreiben. Und Selbstfürsorge sind ja eher die Taten, die daraus folgen. Also man sorgt gut für sich, das heißt, man tut etwas. Man sorgt für seine Gesundheit oder sorgt dafür, dass man gut sozial eingebunden ist. Also alles, was eben zur Selbstfürsorge gehört.
So kenne und liebe ich dich. Nämlich, du hast gleich schon am Anfang so eine wichtige Sache gesagt, nämlich im Kontakt sein zu sich selber. Was bedeutet das? Wie kann ich das schaffen?
Also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen gut im Kontakt mit sich kommen. Man ist ja nicht immer gleich gut im Kontakt mit sich, ne? Und manchmal, wenn viel Stress ist, viel los ist, dann merkt man irgendwann, ich merke überhaupt nicht mehr, wie es mir geht oder achte gar nicht mehr darauf, ob ich noch genug Kräfte habe für all das, was ich tun muss. Für mich ist ein guter Weg das Schreiben, also das Schreibdenken. Und das ist tatsächlich, also man kennt es als Tagebuchschreiben, was nachgewiesen ein enorm wichtiger und wertvoller Weg ist, wieder gut im Kontakt mit sich selbst zu sein. Aber für andere ist es vielleicht in der Natur sein, Sport machen, sich mit Menschen verabreden, die einem wichtig sind, Freunde, Familie, Geschwister. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Wege. Auch Spiritualität oder Glaube kann ein Weg sein, wieder zu sich zurückzufinden, wenn man sich vielleicht sozusagen in Anführungszeichen vergessen hat.
Wenn du jetzt einen Lexikon-Eintrag machst, Selbstliebe, wie könnte man das am kürzesten umschreiben?
Selbstliebe ist das Selbstmitfühlende und sich selbst wertschätzende Gefühl, was man gegenüber sich selbst hat und wie man sich selbst sieht und spürt oder empfindet.
Und an der Stelle meine Lieblingsfrage bei unseren psychologischen Themen. Was hat denn das jetzt mit unserer körperlichen Gesundheit zu tun oder auch mit der seelischen?
Ja, ganz viel.
Wir sind ja im Gesundheitspodcast.
Genau. Also seit so ungefähr 40 Jahren, ist ja schon recht lange, gibt es die Psychoneuroimmunologie. Ein schlimmes, langes Wort, aber das ist die Wissenschaft, ist eine interdisziplinäre Forschung, die sich eben damit beschäftigt, wie sich die Psyche auf unser Immunsystem auswirkt. Und das ist auch der Hauptzusammenhang zwischen Selbstliebe und Immunsystem, nämlich... Also die Begriffe überschneiden sich auch so ein bisschen, ne? Also Selbstliebe, Selbstwertgefühl, Selbstakzeptanz, all das wirkt sich positiv auf unser intaktes Immunsystem aus. Und andersherum, wenn wir uns selbst vergessen, uns nicht mögen, uns sehr kritisieren, uns vielleicht ständig antreiben, mach noch mehr und du musst das schaffen und keine Pause erlaubt, so etwas, dann kann es sein, dass dadurch der Stresslevel sehr stark steigt, und zwar der chronische Stress. Das wissen wir alle inzwischen, dass chronischer Stress der gesundheitsschädliche ist. Also das ist das eine. Es wirkt sich ganz direkt auf das Immunsystem aus. Und das andere ist, dass durch niedrige Selbstliebe, Selbstakzeptanzwerte, depressive und Angstsymptome und auch Schlafstörungen massiv zunehmen. Also da ist ein ganz direkter und sehr gut nachgewiesener Zusammenhang.
Als Psychologin beschäftigst du dich ja auch mit frühkindlichen Dingen. Also ist jetzt natürlich so eine bisschen von der Psychoanalyse abgeleitete Sicht, aber trotzdem spielt es ja eine Rolle. Und jetzt frage ich mich, ist das Ausmaß der Selbstliebe denn davon beeinflusst? Also wie ich mich so als Kind gefühlt habe, wie meine Eltern zu mir waren, und kann ich das denn jetzt vielleicht als erwachsener Mensch überhaupt noch ändern?
Also wir können glücklicherweise ganz viel im Erwachsenenleben nachholen, das schon mal vorweg. Und natürlich ist aber das, was wir in der Kindheit, auch in der frühen Kindheit erlebt haben, sehr wichtig dafür, wie wir uns selbst sehen und wie wir zu uns selbst eingestellt sind. Also wir lernen eigentlich von unseren nahen Bezugspersonen, meist sind es die Eltern, Geschwister, vielleicht manchmal auch Großeltern oder andere, von denen lernen wir einen guten Umgang mit uns selbst, wenn diese anderen Menschen gut mit uns umgehen. Und das heißt eben, wenn sie uns lieben. Und jeder weiß, was ein Gefühl ist, geliebt zu werden. Also das hat, glaube ich, jeder im Leben erlebt, was Liebe bedeutet. Und diese Erfahrung von Liebe, nehmen wir mal als Beispiel, das Kind ist wütend oder hat sich wehgetan und die Mutter oder der Vater nehmen sich ganz in Ruhe Zeit, um das Kind zu trösten und zu beruhigen und sind voll und ganz präsent für das Kind da. Schon ist eine Erfahrung da, wie man mit schwierigen oder mit stressigen Erlebnissen umgehen kann. Und das kann ein Kind integrieren, nach innen nehmen und dann für sich selber auch anwenden sozusagen. Und das ist natürlich nicht nur eine Erfahrung, das sind viele Erfahrungen, auch die ganze Stimmung in der Familie, die da herrscht. Es ist eine verzeihende, liebevolle, freundliche Stimmung, oder ist es eine vielleicht auch sogar gewaltvolle oder Stress. Also wenn Stress zum Beispiel in der Familie vorherrscht, man muss alles schaffen, oder die Eltern auch selber nicht gut mit sich umgehen. All das lernt das Kind und überträgt es auf das eigene Leben. Und gleichzeitig ist es aber so, und das hat sich eigentlich jetzt in der neueren Bindungsforschung mehr noch gezeigt, durch Langzeitstudien, also dazu braucht man Langzeitstudien, dass wir alle ganz viel im Laufe unseres Lebens überlernen können. Also das heißt, dass wir, gerade wenn wir auch gute Beziehungserfahrungen später im Leben mit anderen Menschen machen, dass wir sozusagen nachholen können und so etwas wie Selbstliebe eben auch dadurch entwickeln können, dass andere Menschen uns lieben und liebevoll zu uns sind. Und das hat man früher ein bisschen vernachlässigt. Da dachte man immer, in der Kindheit läuft alles. Und wenn es nicht gut gelaufen ist, hat man eigentlich Pech gehabt oder man muss eine jahrelange Psychotherapie machen. Ganz so ist es eben nicht. Aber natürlich haben die frühkindlichen Erfahrungen starken Einfluss.
Ich fand das ein sehr anschauliches Beispiel. Andersrum wäre das ja zum Beispiel so, wenn das Kind stößt ihm etwas zu und die Eltern lieben das Kind, aber sagen nicht tröstend, oh Mensch, armer Schatz und Hase und ich helfe dir, sondern ja, bist ja selber schuld, hättest du mal, habe ich dir gleich gesagt. Ich liebe dich zwar, ja, aber das ist ja auch ein, finde ich, relativ bekannter Reflex, den man auch bei anderen mal so beobachtet. Und dann frage ich mich, ob man sowas wieder weglieben kann im Laufe des Lebens.
Ja, also erstmal vielleicht noch kurz dazu. Ich finde es ganz wichtig, dass man Eltern nicht, also es wird viel auf die Eltern geschoben. Die sind an allem Möglichen schuld. Und ich glaube, man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass Eltern ihre Kinder lieben. Und sie haben aber eben auch ihre Begrenzungen. Und wenn Eltern gelernt haben, dass man so, wie du es gerade erzählst, ja eben mit einer schwierigen Sache umgeht, nämlich so, ja, selbst schuld und schimpft, dann können sie eben eigentlich nicht anders, als es so auch an ihre Kinder weitergeben. Also das schon mal vorweg. Und ich denke, alles, Also es kann sein, dass man immer wieder auch in alte Muster zurückfällt. Wenn man aber das Glück hat, Menschen zu treffen, die selbst anders mit sich umgehen, nämlich liebevoll, dann kann das anstecken und kann sich dadurch auch sogar indirekt auswirken.
Kannst du nochmal vielleicht in dem Zusammenhang den Begriff Selbstwertgefühl erklären und was ist, wenn man ein gutes Selbstwertgefühl hat und was ist, wenn man ein gestörtes hat?
Also Selbstwertgefühl ist der Begriff, der in der Forschung mehr verwendet wird als Selbstliebe, aber wie gesagt, das überschneidet sich oder gehört ganz eng zusammen.
Aha.
Selbstwert bedeutet grundlegend, dass man einen Sinn und ein Gefühl für den eigenen Wert hat und mit diesem Wert auch in Interaktion mit der Umwelt ist, also vor allem natürlich mit anderen Menschen. Und das heißt zum Beispiel, viele Menschen vergleichen sich ja mit anderen und das heißt häufig nach oben. Mhm. Also das heißt, sie fühlen sich selber nicht so gut.
Ich bin nicht so schön, ich bin nicht so klug, ich bin nicht so erfolgreich, ich bin nicht so reich, ich habe nicht so ein dickes Auto und so weiter. Ja, so.
Genau, nicht so wie die anderen.
Mhm, okay.
Und soziale Medien sind da oft nicht so hilfreich, weil da stellen sich die Menschen gerne sehr positiv dar, übertrieben positiv auch. Und dann lesen oder sehen andere das und denken, oh, die sind ja toll und ich bin ja gar nichts wert. Und schon ist dieser Vergleich da und der ist sehr mühsam, sehr anstrengend, ne, weil eben gerade Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl vergleichen sich nach oben. Und auch wenn sie sich sozusagen nach unten vergleichen, also da habe ich aber was, wo ich besser bin als jemand anders, dann führt das ja auch nicht unbedingt in einen guten Kontakt rein. Ne? Also dann stellt man sich vielleicht drüber und das kann auch wiederum den Grund haben, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken. Also wenn man einen stabilen Selbstwert hat, dann hat man dieses Vergleichen in beide Richtungen eigentlich weniger nötig und hat dann sozusagen mehr Energie frei, um einfach direkt gut im Kontakt mit anderen Menschen zu sein. Und das wiederum ist ein wichtiger Faktor für den eigenen Selbstwert. Wenn man gut im Kontakt ist, können andere Menschen einem auch helfen, den eigenen Selbstwert zu stabilisieren.
Was ist denn die Maßeinheit für Selbstwert? Also in den sozialen Medien sind es sicherlich die Follower. Wie ist es im echten Leben?
Genau, im echten Leben ist es eher das eigene Gefühl und nicht die Anzahl der Menschen, die man um sich versammelt. Also dafür können viele Menschen viel tun, aber das kann Ausdruck sein, gerade von einem niedrigen Selbstwert. Ja, und wenn man dann noch prahlt mit den vielen Followern, dann ist die Sache eigentlich schon klar. Also ein stabiler Selbstwert zeigt sich eben häufig darin, dass man, und das müssen gar nicht viele Menschen sein, dass man mit den Menschen, die einem wichtig sind, eine gute Beziehung aufbaut und pflegt und wo auch ein Gleichgewicht herrscht. Na, man hilft sich gegenseitig, es gibt kein Gefälle, sondern man ist auf Augenhöhe und kann auf die Art gut und tiefgehend und stabil im Kontakt sein.
Wie beeinflusst die Selbstliebe jetzt so alle meine zwischenmenschlichen Beziehungen, sei es im Job, sei es in der Familie, sei es in der Partnerschaft?
Also man kann sagen, sehr positiv. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie logisch. Ne? Also das können alle gut nachvollziehen. Wenn ich mich selber mag, dann kann es sein, dass es mir leichter fällt, andere auch zu mögen und zu lieben. Und das ist aber wichtig, dass das nicht ausschließlich in diese eine Richtung geht. Also wichtig, ne? Weil es gibt ja so einen Spruch, der kursiert, glaube ich, auch ziemlich häufig in den sozialen Medien. Ja, du musst erst dich selbst lieben, dann kannst du andere lieben. Und das ist eigentlich eine sehr strenge Aussage, die durch Forschung, durch Studien überhaupt nicht belegt ist. Ne? Es geht immer in beide Richtungen. Also klar, eine gute Selbstliebe ist hilfreich, um überhaupt in Kontakt zu kommen mit anderen Menschen. Man traut sich vielleicht auch eher, andere anzusprechen, weil man das Gefühl hat, ja, ich bin es ja auch wert und bin interessant und deswegen mögen es auch andere Menschen, mit mir zu tun zu haben. Aber es muss nicht nur in diese eine Richtung sein. Es kann auch sein, wenn es einem gerade nicht gut geht und wenn man denkt, ach, was ist denn an mir schon dran? Dann können andere Menschen einen aufbauen und dann nimmt die eigene Selbstliebe und der Selbstwert wieder zu und dann kann man auch wieder mehr anderen geben oder mehr nach außen bringen von sich.
Wie ist das eigentlich, wenn man, es geht ja ein bisschen in die Beziehungspsychologie, aber wenn man jetzt in einer Beziehung ist und man liebt sich ausreichend selber und gibt dem anderen auch ganz viel Liebe und kommt dann aber irgendwie nicht weiter, weil da immer so wenig zurückkommt, weil dieser Mensch vielleicht tatsächlich beschränkt ist in diesem Punkt. Mhm. Und das kann ja den sich selbst liebenden, gesunden Charakter oder das Gemüt durchaus auch mal aus der Bahn werfen. Wie geht man denn dann mit sowas um, mit solchen harten Nüssen?
Ja, genau, harte Nüsse. Also ein wichtiger Kompass ist immer, tut mir eine Beziehung gut? Und das ist schon ein Akt von Selbstliebe, wenn man darauf achtet. Das Geben und Nehmen, das ist ja so eine Sache, ne? Also manche rechnen auf, ja, ich gebe so und so viel und kriege ich denn auch so und so viel wieder zurück. Oft ist es ja auch so, dass man von Menschen etwas zurückbekommt, wo man was lernt, was vielleicht erstmal gar nicht so angenehm ist. Und ich denke immer so, ganz genau zählen und aufrechnen ist schwierig in Beziehungen. Aber die meisten Menschen haben doch einen Sinn dafür, wenn sie immer geben und geben und geben und sich dabei auch auspowern und es kommt nicht zurück, dann kann es irgendwann kippen, ne? Und dann, wenn gar kein Gleichgewicht mehr da ist und wenn einfach keine Resonanz kommt, nicht zurückkommt oder vielleicht sogar noch Negatives zurückkommt, dann wäre ein Moment, sehr genau zu prüfen, tut mir diese Beziehung noch gut oder ist es besser, wenn ich mich entferne?
Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik Der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich?
Mythos Nummer 1. Nur wer sich selbst liebt, kann auch zu anderen gesunde Beziehungen aufbauen.
Beziehung ist immer etwas Beidseitiges, deswegen stimmt dieser Mythos nicht. Und durch viele Studien ist bewiesen, dass sowohl die Selbstliebe gut ist für Beziehungen zu anderen, als auch gut in Beziehungen eingebunden zu sein, hilfreich ist für die Selbstliebe und sie stärkt.
Mythos Nummer 2. Selbstliebe ist schon ein ganzes Stück Egoismus und Narzissmus.
Auch das ist tatsächlich ein Mythos, der nicht stimmt, weil Selbstliebe ist genau das Gegenteil von Egoismus. Liebe, Zufriedenheit und Akzeptanz entstehen durch Selbstliebe und sind dann eben auch für andere da.
Mythos Nummer 3. Selbstliebe und Selbstoptimierung schließen sich gegenseitig aus.
Auch da sage ich nein. Wenn wir ein inneres Wollen haben, wo wir uns verbessern wollen, im Sinne auch von optimieren, dann kann das sehr viel mit Selbstliebe zu tun haben, denn dann entspricht es dem, was wir wirklich wollen. Nur wenn wir Ziele verfolgen, die wir von außen erzählt bekommen, ja, zum Beispiel, du musst noch schöner aussehen oder du musst noch perfekter sprechen oder so etwas. Und das ist aber gar nicht mein eigenes Wollen, mein eigenes Ziel. Dann heißt es Selbstoptimierung und dann würde es tatsächlich eher zur Erschöpfung führen und damit nicht auf die Selbstliebe einzählen.
Das war der Mythencheck der Techniker.
So, und jetzt steigen wir mal konkret ein. Du bist ja nicht nur Psychologin, sondern auch Coach. Jetzt coach mich mal. Angenommen, meine Selbstliebe ist jetzt nicht so toll. Was steht denn da der ständig im Wege? Was hindert mich am Selbstlieben?
Also ich würde dich zuerst mal fragen, was bei dir die Ursachen sind und wie deine Situation ist. Wie kommt es, dass du dich nicht selbst liebst? Das kann ja sehr viele verschiedene Ursachen haben. Es kann sein, dass es eine Beziehung gibt, wo du nicht gewertschätzt wirst. Es kann sein, dass es an der Zeit ist, dass du schwierige Themen aus deiner Kindheit aufarbeitest. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen und dafür ist irgendwann die Zeit reif. Davor war es einfach noch nie Thema. Und dann kann man schauen, was ist für dich ein guter Zugang, um deine Selbstliebe mehr zu entwickeln. Und das ist eben tatsächlich sehr individuell. Das kann etwas sein, dass du über deinen Körper zu lieben wieder mehr in Selbstliebe findest. Oder es kann heißen, wir schauen erstmal, ob du vielleicht chronisch zu wenig schläfst, was bei vielen Menschen der Fall ist. Viele haben chronischen Schlafmangel und das wirkt sich enorm auf die Psyche aus. Und ich glaube, jeder weiß, wie es ist, wenn man sich wirklich ausgeschlafen fühlt, dann ist automatisch mehr Selbstliebe und mehr Mitgefühl und Ausgeglichenheit da.
Jetzt öffne ich das gleich mal, weil wir alle wollen ja gerne wissen, wie kann ich denn jetzt konkret Selbstliebe lernen? Also was sind so die Säulen der Selbstliebe? Wo kann ich gleich heute, nachdem ich diesen Podcast gehört habe, mal drauf gucken?
Also inzwischen würde ich durch die neuere Forschung tatsächlich sagen, die wichtigsten Themen sind Schlaf, erholsamer, guter, genug Schlaf und die Beziehung, der Kontakt zu anderen Menschen. Das sind die beiden wichtigsten Säulen, um schnell und gut wieder in mehr Selbstliebe zu kommen. Schlaf ist ein großes Thema. Da gibt es viele Hinweise und Tipps und Hilfestellungen auch dazu. Das können wir hier gar nicht so schnell vertiefen. Aber wichtig ist eben, dass guter Schlaf, vor allem genug guter Schlaf im Sinne von Traumschlaf, also REM-Schlaf, fast wie eine Psychotherapie ist.
Es gibt ja so Gadgets. Kann ich den REM-Schlaf messen? Also woher weiß ich, dass ich heute Nacht genug REM-Schlaf hatte, also den Traumschlaf?
Es gibt ja dieses Schlaftracking, die messen auch die verschiedenen Schlafphasen. Also da kann man dann am Morgen gucken, wie viel REM-Schlaf hatte ich denn? Und der REM-Schlaf, also der Traumschlaf, tritt generell immer häufiger gegen Morgen auf. Mhm. Und viele Menschen stehen ja mit dem Wecker auf. Also die werden eigentlich aus dem Schlaf gerissen, weil der Wecker klingelt, weil sie eben noch nicht ausgeschlafen haben. Das heißt, ihnen wird wahrscheinlich regelmäßig morgens noch Traumschlaf abgeschnitten. Und da kann man was tun, nämlich tatsächlich sich den Wecker zweimal stellen, nämlich abends schon, um früh genug schlafen zu gehen. Und das kann sein, dass es nicht mit dem Chronotyp übereinstimmt.
Also mit meinem Biorhythmus, meinem Schlafbiorhythmus.
Genau, manche stehen gerne früh auf, wachen sowieso früh auf und sind abends früh müde. Die sind dann besser dran, wenn sie auch frühe Rhythmen haben, weil die Kinder zum Beispiel früh in die Schule müssen. Und andere würden eigentlich gerne immer länger schlafen. Und die können nichts anderes tun, wenn sie aufstehen müssen, als möglichst früh schlafen zu gehen. Und das ist eine wichtige Hilfe. Also ich kenne das auch von mir selber. Ich habe das auch richtig trainiert. Ich neige dazu, sehr früh aufzustehen. Und ich habe mich dann oft richtig gezwungen, nochmal einzuschlafen und dann gemerkt, dass ich wilde Träume nochmal hatte. Und die sind eben so wichtig für ein stabiles Selbstwertgefühl und eine stabile Psyche.
Interessant. Das heißt also, Schlaf hat einen Einfluss auf unsere Psyche und auf unsere Selbstliebe und Selbstwert. Und dann hast du jetzt gesagt, der zweite große Punkt ist, dass man Kontakte pflegt und Freunde hat.
Genau. Freunde weit gefasst im Sinne von alle Sozialkontakte oder das gesamte soziale Netz. Auch das hilft sehr, den Stresslevel zu senken. Und unser soziales Netz, sowohl nahe, stabile Sozialkontakte als auch das Zugehörigkeitsgefühl, eingebunden sein in eine Gemeinschaft, sind ja die wichtigsten Gesundheitsfaktoren für ein langes Leben. Das sind ja die Erkenntnisse aus diesen großen Langzeitstudien.
Du hast da auch sogar ein Buch drüber geschrieben. Freunde machen gesund, ganz aktuell.
Das ist mein neuestes Buch, genau. Also es ist ein sehr wissenschaftsbasiertes Buch, da geht es genau um diese Themen. Na, also wie kann man ein soziales Netz so aufbauen, dass man sich so gut eingebunden fühlt, dass diese Gesundheitsfaktoren und diese lebensverlängernden Faktoren zur Geltung kommen. Und die zahlen natürlich auf alles andere ein. Also die zahlen auf gute Schlafqualität ein, denn wenn man sich einsam fühlt, schläft man schlechter und wacht häufiger auf in der Nacht. Man ernährt sich besser, wenn man nicht für sich alleine isst, sondern vielleicht für andere mitkocht oder gemeinsam kocht. Und der Stresslevel sinkt massiv, wenn man sich gut eingebunden fühlt und Menschen hat, mit denen man zum Beispiel über Stressiges oder über etwas, wovor man Angst hat, sprechen kann. Und das haben, glaube ich, in Pandemiezeiten jetzt alle sehr erlebt und auch mehr zu schätzen gelernt oder mehr gemerkt, wie kostbar gute soziale Beziehungen sind. Und da können wir ja auch etwas dafür tun, um die zu vertiefen und zu verbessern.
So in Corona-Zeiten eine doch relativ große Krise für viele. Wie ist es da um unser Selbstwertgefühl und um die Selbstliebe bestellt und natürlich auch die mangelnden Sozialkontakte?
Also es ist sehr unterschiedlich. Erstmal vorweg, Introvertierte, also Menschen, die gerne mit sich allein sind oder mit nur wenigen Menschen, für die war es deutlich leichter. Also inzwischen gibt es ja darüber viele Studien. Und das ist ja auch logisch, ne? Weil die Pandemie hatte uns alle mehr ins Alleinsein oder in das mit wenigen Menschen in Kontakt sein gebracht. Für Extravertierte war es schwieriger. Selbstliebe ist etwas, was wir gut auch im Alleinsein entwickeln und stärken können. Und ich rede immer wieder mit Menschen auch, die sagen, endlich war ich sozusagen gezwungen, mal mehr mit mir allein zu sein. Und das hat mir gut getan. Ich wusste es gar nicht, aber es hat mir gut getan. Und ich bin dadurch mehr zu mir gekommen und dadurch auch mehr in Selbstliebe gekommen. Und dann gibt es aber auch die gegenteilige Wirkung, gerade Menschen, die sehr gerne viel im Kontakt sind, viel im Austausch und die Energie dadurch gewinnen, dass sie sich mit vielen Menschen treffen. Das sind eher die Extravertierten. Die haben oft mehr gelitten und die ziehen eben ihre Selbstliebe dann auch aus dem Kontakt mit anderen Menschen. Und für die ist es tatsächlich deutlich schwieriger geworden in der Pandemie. Und das kann man auch nicht wegreden. Angstsymptome, depressive Symptome und auch Schlafstörungen sind ja sehr angestiegen. In den Altersgruppen unterschiedlich. Also junge Menschen haben mehr darunter gelitten. Erstaunlicherweise, da war man sehr erstaunt, ältere Menschen weniger, weil die ihr stabiles soziales Netz schon haben. Und deswegen kann man es nicht so allgemein sagen, dass zum Beispiel die Pandemie der Selbstliebe geschadet hat. Aber es ist schon für viele sehr stressig. Die Beziehungen haben sich verändert. Und man muss auch mehr dafür tun, um die Beziehung zu pflegen, weil sie einem sozusagen nicht so selber über den Weg laufen. Ne, man muss auch mehr telefonieren, mehr aktiv Kontakt halten, weil es nicht so selbstverständlich von selber passiert.
Jetzt hast du uns vorhin ja auch schon erklärt, in sozialen Medien sind falsche Vorbilder unterwegs, die uns stressen und das Selbstwertgefühl schmälern können. Was ist dein Tipp? Wie gehen wir mit den sozialen Medien um? Abschalten, löschen oder gibt es da irgendwie so einen gesunden, balancierten Umgang?
Also es gibt aus der Forschung zwei Empfehlungen. Die eine ist, nutz die sozialen Medien, um deine Kontakte, die du im echten Leben hast, zu stärken und aufrechtzuerhalten. Dafür sind die sozialen Medien unschlagbar. Man sieht von selber zufällig, man guckt da rein und sieht, ah, meine Freundin, die weit weg irgendwo in Düsseldorf ist, ah, die macht gerade das und das. Und das ist toll, das ist einfach schön. Man weiß, wo die anderen sind und man kann sehr leicht gut Kontakt halten. Man schreibt einen schnellen Kommentar und schon ist Kontakt da. Das ist das eine. Dafür sind die sozialen Medien sehr, sehr gut. Und die andere Empfehlung ist, man kann ja da auch Zeit verbringen, aber nicht zu viel, weil diese Zeit geht automatisch ab von der sozialen Zeit, die wir für unsere echten Kontakte haben und die ist sehr begrenzt. Ja, wir verbringen viel Zeit mit Arbeit und dann haben wir nicht mehr so viel freie Zeit, um unsere Beziehungen, um unsere Freundschaften, um unsere nahen Kontakte zu pflegen. Und jede Stunde, die wir in den sozialen Medien verbringen, geht ab von dem Zeitkonto, was wir für unsere wichtigen Sozialkontakte haben. Und das sind die, die uns vor allem gesund erhalten und die unseren Selbstwert stärken. Also in Maßen, nicht zu viel und vor allem aufpassen, wenn man merkt, das zieht mich jetzt runter, weil ich anfange, mich zu vergleichen. Oder wenn man in die sozialen Medien geht, um sich sozusagen abzulenken oder ein bisschen vielleicht auch die Zeit zu vertreiben, wenn es einem eigentlich gerade schon nicht so gut geht, dann sollte man es lieber lassen.
Also das heißt, ich folge nicht mehr den Leuten, die mein Selbstwertgefühl in Gefahr bringen, also die mit den ganz langen Beinen und den langen blonden Locken. Klicke ich dann weg und folge denen nicht mehr oder was mache ich da? Ich meine, man folgt ja nicht nur Freunden, man folgt ja auch anderen Menschen. Aber es mag ja auch sein, dass man das lästig findet, dass man neidisch fühlt und das sind ja auch Gefühle, an denen man arbeiten dürfte. Warum muss ich denn neidisch sein und so, ne?
Ja.
Ist ja viel komplexer als einfach nur Freunden folgen.
Ja, genau. Also wie im echten Leben, genauso in den sozialen Medien. Wenn ich sehr bewusst damit umgehe, kann ich meine Reaktionen auf andere Menschen nutzen und dann sind andere Menschen sozusagen meine Lehrer oder Lehrerinnen. Na, wenn der andere nicht dein Freund ist, ist er dein Lehrer. Das geht aber nur, wenn ich irgendwie eine gewisse Stärke und eine gewisse Bereitschaft habe, mich darauf einzulassen und dann eben zum Beispiel an meinem Neid zu arbeiten. Vielleicht mache ich ein Coaching oder eine Psychotherapie oder rede mit Freunden darüber und merke, dass ich da weiterkommen kann. Aber die andere Möglichkeit wäre auch wie im echten Leben, ich merke einfach, jemand tut mir nicht gut und diese langen Beine sind mir zu viel und ich merke immer wieder, jedes Mal, wenn ich diese Person da mit ihren tollen Fotos sehe, dann ist mir jedes Mal zu viel und es zieht mich jedes Mal runter, dann kann man ja auch einfach entfolgen. Okay. Und dann kommt es aber ja auch noch drauf an, wie andere Personen sich darstellen. Ne? Und manche zeigen, hey, seht mal her, wie super toll ich bin und alles ist perfekt und glatt, dann ist es schwieriger, so jemandem zu folgen. Aber wenn da die Frau mit den langen, tollen Haaren ist und den langen Beinen und gleichzeitig erzählt ihr aber auch mal davon, was gerade nicht so gut läuft oder stellt eine Frage und die ist echt und da ist eine echte Unsicherheit zu erkennen, dann kann es einem ja auch helfen zu merken, auch die fühlt sich innen nicht immer so toll, wie sie für mich gesehen aussieht.
Also auch hier kritisch bleiben und das Bauchgefühl nicht abschalten. Wie sieht's aus, wenn wir Eltern sind und Kinder haben und wir merken, unseren Kindern geht das nicht so gut? Wir haben ja schon gelernt, wir sind nicht immer schuld an allem. Also wie können wir das Selbstwertgefühl der Kinder stärken?
Also viel heißt einfach da sein. Also wenn das Kind auch erzählt, oh, ich finde mich so doof und die anderen sind alle irgendwie viel toller in der Schule, dann kann man natürlich auch dem Kind erzählen, was man selber an ihm toll findet und sozusagen durch Bestärkung versuchen, das Selbstwertgefühl aufzubauen. Oft ist sogar besser, einfach zuzuhören, da zu sein und dem Kind zu zeigen, ich liebe dich. Egal, was andere über dich sagen oder egal, wie du dich findest, ich liebe dich voll und ganz. Und man muss oft gar nicht so viel Worte machen, sondern man kann es eigentlich zeigen, indem man zum Beispiel zeigt, dass man gern mit dem Kind zusammen ist. Ja, und voll und ganz dann auch da ist. Und zum Beispiel auch selber dann nicht ständig ins Handy guckt. Oder man kann es zeigen, indem man sich Zeit nimmt überhaupt für das Kind oder indem man gerne mit ihm etwas zusammen macht, spielt oder draußen was macht oder eine Unternehmung macht. Man kann dem Kind auch helfen, indem man sich selber liebt. Also wenn man selber gut mit sich umgeht, lernt das Kind, aha, so geht das, wenn man lieb, freundlich und nachsichtig mit sich umgeht. Und auch das kann dem Kind helfen, selber genauso mit sich umzugehen.
So, und was ist, wenn dieser Podcast jetzt nicht ausreichend geholfen hat? Also wir haben ganz viel Inspiration bekommen, aber es geht mir immer noch schlecht. Wo finde ich Hilfe? Was mache ich?
Bücher lesen ist ein toller Einstieg in die Beschäftigung mit sich selbst. Und das können Ratgeber sein, aber auch Sachbücher. Und beim Lesen kann man mitdenken, über sich selbst nachdenken, vielleicht Anregungen, Beispiele finden, wie man anders mit etwas umgehen kann, so wie wir es hier jetzt auch gemacht haben. Dann kann man mit anderen Menschen darüber reden, mit Freunden, Familie oder anderen Vertrauten. Und wichtig ist dabei immer, dass man sich genau mit dem, was einem gerade schwierig ist, auch mit dem, wofür man sich schämt, wo man sich gerade nicht selbst lieben kann, dass man sich damit zeigt. Und dadurch kann ein tiefgehender und bestärkender Austausch entstehen. Oft bekommt man dann mit, anderen geht's ähnlich. Und dadurch vertieft sich auch Beziehung. Und wenn auch das nicht reicht, dann kann professionelle Hilfe eine weitere Möglichkeit sein. In einem Coaching, in einer Psychotherapie oder auch in einem Sorgentelefon, Telefonseelsorge, Krisendienst. Also solche Möglichkeiten gibt es ja auch kurzfristiger. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, wo man eigentlich ein Stück Selbsttherapie macht. Mit Schreiben, mit sich selbst befragen, mit dem Erlernen einer Methode für Selbstcoaching. Da gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten. Auch das kann helfen. Aber immer, wenn man merkt, man kommt selber nicht weiter, dann eröffnen sich neue Möglichkeiten, wenn man in Beziehung mit anderen sich helfen lässt.
Ich finde, das war ein super Ritt, ehrlich gesagt. Das waren tolle Tipps und viele Tipps, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Aber das sind ja wirklich auch noch viele weitere Dinge, die man selber angehen kann. Finde ich richtig gut. Was mich noch interessieren würde, ist, ich habe verstanden, es ist nicht schlecht, wenn man sich selber zeigt. Das hast du gesagt. Sich selber zeigen, also auch über seine Gefühle sprechen, seine Schwächen mal kommunizieren. Aber wie ist es mit den anderen? Soll ich denn andere motivieren um mich herum? Soll ich ihnen sagen, Mensch, du bist klasse, weil das und das kannst du gut, das imponiert mir, wenn ich sowas leiste, also anderen Menschen sage, was ich an ihnen schätze, kann ich denen dann helfen, ihr Selbstwertgefühl auch zu steigern oder sind das alles leere Worte? Oder ist das wirklich auch hilfreich, wenn ich das auch wirklich so meine und auch begründen kann?
Also das Wunderschöne an dem, Jael, was du gerade erzählst, ist, dass es den anderen hilft und mir selber genauso. Also das ist wirklich was sehr Schönes und das hat damit zu tun, dass Beziehungen immer so, das ist so beidseitig und so gegenseitig. Natürlich kommt das bei einer anderen Person an und landet bei ihr, wenn jemand sagt und das von Herzen kommt. Na, Mensch, du bist toll und du machst es so gut und ich finde es so angenehm in deiner Nähe. Also man kann ja alles Mögliche sagen. Also Komplimente, Wertschätzung, auch Dankbarkeit zu äußern für etwas, was man von jemandem anders bekommt, ist ja auch eine Form Wertschätzung auszudrücken. All das stärkt die Selbstliebe und das Selbstwertgefühl bei anderen Menschen. Und genauso, und das ist das Tolle und Schöne daran, wenn man andere Menschen wertschätzt, dann löst es auch bei einem selber Freude aus. Also weil man tut etwas Gutes, man erfreut eine andere Person und dadurch erfreut man gleichzeitig auch sich selbst. Also geben für andere ist immer auch sich selbst etwas geben. Bei Dankbarkeit ist es auch so. Ja, Dankbarkeit verschönert und vertieft Beziehungen in beide Richtungen. Und immer, wenn ich anderen etwas gebe, wenn ich ihnen eine Freude mache, wenn ich ein Kompliment mache, dann mache ich mir eigentlich selber auch eine Freude, weil ich ja die Freude des anderen merke. Es entsteht Beziehung, Kontakt, Austausch. Die andere Person sagt ja wahrscheinlich dann auch, ja, und bei dir fällt mir ja auch immer auf und jetzt sage ich es dir auch mal. Und da entsteht ganz viel. Und das ist vor allem Freude und Verschönerung von Beziehungen.
Schade, dass nicht alle jetzt dein Gesicht gesehen haben. Du hast die ganze Zeit so gestrahlt und gerade jetzt, als du uns das alles erklärt hast, das hat mir sehr gut gefallen. Das hat gleich mein Selbstwertgefühl auch irgendwie schon aufpoliert. Und ich hätte jedem Hörer, jeder Hörerin gewünscht, dich jetzt auch zu betrachten. Dieses Wertschätzende und Motivierende und Energetische finde ich ganz toll.
Ja, vielen Dank, Jael.
Ja, dann danke ich dir, Ulrike, für diese vielen Tipps, die sehr lebensnah sind. Und ihr könnt noch viel mehr Weiteres in den Shownotes entnehmen. Ich sage dann einfach Tschüss und vielen Dank.
Ich danke dir auch ganz herzlich, Jael. Das war mir eine Freude.
Das war's für heute und in 14 Tagen erscheint natürlich die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und auch wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder Themenvorschläge, bitte nicht zögern, gerne einfach an podcast@tk.de schreiben oder gerne auch die Social-Media-Kanäle benutzen. Ich sag euch danke fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.